Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr lebt. Jesus lebt. Und die Schrift bezeugt es uns. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Lass uns noch einmal stille werden und beten. Jesus, wir wollen dich als den Auferstandenen in unserer Mitte begrüßen und wollen sagen, es ist herrlich und es ist wunderbar, dass du da bist und dass du uns deine Gegenwart selbst und persönlich bezeugen wirst, weil du einfach ein unendliches Verlangen hast, uns deine Liebe mitzuteilen. Und dafür geben wir dir die Ehre und auch den Raum jetzt hier. Danke, dass du da bist. Amen. Auch Pastoren haben Leidenschaften. Sogar, wenn sie Bischof sind. Zum Glück erzählt man sich diese Geschichte aus England. Bischof einer anglikanischen Kirche. Ich glaube, es war der Ostermorgen, aber er hatte so eine Leidenschaft und wollte unbedingt Golf spielen und dann hat er sich in aller, hätte beinahe gesagt, Herrgottsfrühe, hat er sich also aufgemacht, die ersten Sonnenstrahlen ausgenutzt und ist also über den Zaun geklettert, auf den Golfplatz mit seinem Schläger, einen einzigen immerhin, und dann hat er alle 18 Löcher gespielt. Hole in one. Am ersten, er schlägt direkt rein. Nächste, er schlägt direkt rein. Er ist total happy. Herr, das ist ja toll. Ja, sagt der Herr. Und wem willst du das erzählen? Die Glaubwürdigkeit von Zeugen ist wichtig, ausgesprochen wichtig. By the way, was ist das gefährlichste Tier? Löwe, ja, könnte schon sein, oder ein Krokodil. Oder man sagt, bei den Nilpferden soll man ganz vorsichtig sein. Oder der Pfeilgiftfrosch, so ein ganz kleiner, in Südamerika. Nee, das gefährlichste Tier ist, ja, aber nicht mal das. Das gefährlichste Tier ist der Osterhase. Echt? So ein niedlicher? Was ist aus Ostern geworden? Der Osterhase. Und das ist nun wahrhaftig kein Zeuge für den auferstandenen Jesus. Also die Glaubwürdigkeit von Zeugen spielt eine unheimlich große Rolle. Ich erzähle euch von einem Zeugen, der aufgefordert wird, etwas zu unternehmen, etwas zu machen, weil er die Möglichkeit hat, an ganz hoher Stelle Einfluss zu nehmen. Dieser Zeuge heißt Lukas, ist seines Zeichens Arzt und auch als Historiker, als jemand, der sich mit der Geschichte auskennt, der überhaupt eine sehr umfassende Bildung hatte. Und er hat Kontakt zu hohen Regierungskreisen. Und da hat man ihn aufgefordert, Lukas, nutz doch deinen Einfluss. Bring das doch mal zur Sprache, auch für diese junge Bewegung, die an Jesus Christus, den Auferstandenen, glaubt. Und schreib das doch mal auf für Leute, ja, die einfach auch ein Stück Einfluss haben, auch in der römischen Gesellschaft. Und so entsteht das Lukas-Evangelium, so entsteht die Apostelgeschichte. Geschrieben, gewidmet einer einflussreichen Persönlichkeit in der römischen Gesellschaft damals. Theophilus, dem Gottesfreund, so heißt der Name übersetzt. Lukas ist selbst Zeuge. aber nur der zweiten Generation. Also er kann bezeugen, was nach dem geschehen ist, nachdem Jesus auferstanden ist. Er hat die junge Bewegung der Christen, derer, die, wie sie sich selbst genannt haben, des Weges sind, des neuen Weges sind. Er hat diese Bewegung mitverfolgt, ist Begleiter des Apostels Paulus gewesen, hat vieles aus der ersten Hand, also als Augenzeuge miterlebt und kann das weitergeben. Aber die eigentlichen Ereignisse um Jesus, da ist er auf die Zeugnisse anderer angewiesen. Und darum gibt er bei seinem Evangelium zunächst einmal, wie Wissenschaftler das machen, Rechenschaft über die Methode, wie er zu seinem Evangelium und dann auch zu der Apostelgeschichte kommt, um das aufzuschreiben. Legt das erst einmal dar, damit man weiß, wie das passiert ist. Und dazu gehört auch, dass er sich sehr intensiv mit den Schriften beschäftigt, die schon vorliegen. Zum Beispiel dem damals in aramäisch oder hebräischer Sprache vorliegenden Matthäusevangelium. Er recherchiert sehr sorgfältig, bevor er aufschreibt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er über Zeugen und das nachdenkt, was das eben bedeutet, ein Zeuge für die Auferstehung zu sein. Und als er sein Evangelium schreibt, kann ich mir sogar vorstellen, dass er an der einen oder anderen Stelle schmunzelt und sagt, also sowas kann sich eigentlich nur Gott leisten. Wer bezeugt denn diese ganze Sache von Jesus? Da ist ein Teenie-Mädchen, war sie 12, war sie schon 14, als der Engel zu ihr kommt und sagt, du wirst schwanger und kriegst ein Kind? Oder wenn er das bei Matthäus liest, da sind Ausländer, die kommen aus fernen Landen und begegnen dem Jesuskind. Selbst schreibt er dann in seinem Evangelium von den Hirten. Wisst ihr, was für eine Stellung die Hirten damals in der Gesellschaft hatten? Also die hat keiner angesprochen, um vor Gericht auszusagen. Die kamen nicht im Fernsehinterview, ja, wo dann so eingeblendet ist mit Namen. Zeuge sein. Da gibt es noch einen anderen Zeugen, den Lukas benennt. Einen, der mit Jesus gekreuzigt wird. Der am Kreuz hängt. Ein Verbrecher. Terrorist. Kann mir auch schwer vorstellen, dass da ein Reporter ein Mikro hinhält und sagt, nun sag uns mal eine Zeugenaussage. Und selbst wenn er das sagt, wer glaubt dem? Dann ist da noch ein römischer Hauptmann, der da drunter steht, unter dem Kreuz, und der sagt, dieser ist wirklich Gottes Sohn. Wer soll dem glauben? Und dann sind da Frauen. Ich lese aus dem Evangelium, das Lukas geschrieben hat, aus dem 24. Kapitel. Früh am Morgen des ersten Tages der neuen Woche gingen die Frauen zum Grab und brachten die Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Wie ist das eigentlich, wenn man zu Jesus kommt? Wenn man sich aufmacht, über den Sinn des Lebens nachzudenken und das in Betracht zieht, was man vielleicht in der Schule gelernt hat oder hier und da mal gelesen oder von den Arbeitskollegen gehört. Aber irgendwie ist man nicht so ganz zufrieden damit, mit dem, was man so sich selbst an Philosophie zusammengebastelt hat und sagt, ich möchte eigentlich gerne mehr wissen, ist da was dran an diesem Jesus? Ja, man informiert sich umfassend und versucht, so viel wie möglich Informationen zusammenzukriegen. Man macht seine Öle fertig und macht sich dann irgendwann auf und sucht. Wo sucht man nach diesem Jesus? Dann sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggerollt war. Vielleicht kommst du zu dieser Erkenntnis, dass du sagst, ja, kann ich hier und da und dort gucken und mich in den verschiedenen Weltreligionen informieren. Vielleicht bist du eine Zeit lang sogar in Indien gewesen, bei einem Guru und hast dich auf diese ganzen Meditationstechniken eingelassen oder was weiß ich, ob im Buddhismus oder wo auch immer. Du hast nach der Wahrheit gesucht, aber irgendwie sagt dir das alles nicht zu. Und du bist doch auf den Gedanken gekommen, vielleicht ist bei Jesus, vielleicht ist da ein bisschen mehr Wahrheit. Und irgendwie bist du da so auf dem Trichter. Und dann kommst du und stellst fest, da ist was, irgendwas ist zumindest da, was besonders ist. Die Frauen entdecken, der Stein ist weggerollt. Wir haben das doch selbst noch gesehen an dem Vorabend vor dem Sabbat. Jesus wurde noch ins Grab gelegt, das war so kurz bevor die letzten Sonnenstrahlen hinterm Horizont verschwunden sind. Und dann wurde der Grabstein davor gerollt. Der ist offen. Irgendwas erweckt deine Aufmerksamkeit. So gingen sie in die Grabhöhle hinein. Aber den Leichnam von Jesus, dem Herrn, fanden sie nicht. Sie waren ratlos und überlegten, was geschehen sein konnte. Also du spürst, da ist mehr dran an diesem Christentum als an diesen anderen Religionen. Irgendwie ist da mehr. Du informierst dich gründlicher, suchst vielleicht eine Kirche auf oder eine Gemeinde, hier mal und da in den verschiedenen, es gibt ja so viele unterschiedliche Konfessionen und jeder glaubt ein bisschen anders. Aber Jesus findest du nicht. Und da stehst du ratlos. Was mache ich jetzt? Ratlos standen auch die Frauen. Plötzlich, und das ist etwas Typisches, wenn es darum geht, wirklich den Glauben an Jesus zu erleben und zu erfahren, dass es etwas ist, was man nicht planen kann. Man kann das nicht planen. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die kann man planen. Zum Beispiel, wann man etwas Bestimmtes unternimmt oder wie man etwas macht. Aber eine Begegnung mit Jesus kann man nicht planen. Und auch eine Begegnung mit Menschen, die dir glaubwürdig von Jesus erzählen. In diesem Fall war die Begegnung, die die Frauen hatten, definitiv ungewöhnlich und einzigartig. Sowas gibt es nicht nochmal. Plötzlich standen zwei Männer in strahlenden Gewändern neben ihnen. Die Frauen erschraken und verneigten sich. Die Begegnung mit jemandem, der dir glaubwürdig von Jesus erzählt, ist sicherlich ein wichtiger Meilenstein. Kann das nicht planen, aber du merkst auf einmal, da sagt dir einer was und das klingelt nach. Das wirst du nicht wieder so einfach los wie so viele Dinge und so viele Begegnungen, die man Tag für Tag hat. Irgendein Gedanke klingelt nach. Ich weiß, dass es bei mir die Aussage eines Klassenkameraden war in der 10. Klasse, der einfach sagte, seit ich mit Jesus lebe, ist das bei mir anders. Konnte ich lange nichts mit anfangen, aber das klang in mir nach. Und zu einem Zeitpunkt, wo Jesus noch einmal nachgehakt hat mich auf eine ganz andere Weise angesprochen hat, ist das auf einmal wieder so in mein Gedächtnis gekommen, dass es mich motiviert hat, ganze Sachen mit Jesus zu machen. Die Frauen erschraken und da fragten die Männer: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Der Glaube an Jesus ist keine Religion. Denn im Gegensatz zur Religion, da gibt es einen großen Unterschied. Die Religion sucht ihren Weg zu Gott. Das heißt, Menschen versuchen von sich aus irgendeinen Weg zur Übernatürlichkeit, zur Transzendenz, zu dem Göttlichen aufzubauen, also von unten nach oben. Aber Gottes Weg zu den Menschen ist ein anderer. Da kommt Jesus aus dem Himmel zu uns. Und darum ist er auch der einzige Weg zu Gott. Und das ist der Unterschied zwischen dem lebendigen Glauben und Religion, alles, was Religion zu bieten hat. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und das ist das Zeugnis, dass Jesus eben anders ist als alle Religionen und alle Religionsstifter. Jesus lebt und er ist erfahrbar. Man kann ganz persönlich ihm begegnen. Und jetzt kommt etwas sehr Entscheidendes, was die beiden Männer, Engel, Boten Gottes, diesen Frauen sagen. Erinnert ihr euch nicht, was Jesus euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn, Jesus spricht oft so von sich selbst, als der, der zu den Menschen gekommen ist, der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen muss. Das ist das Zeugnis, das diese Menschen haben. Und wenn du Jesus suchst und Menschen begegnest, die dir das glaubwürdig bezeugen, dass man Jesus nachfolgt, dann bleib dabei trotzdem nicht stehen, sondern frag immer noch einen Schritt weiter, wie diese Engel es den Frauen sagen. Es ist nicht einfach ihr Zeugnis, ihr beeindruckendes Äußeres. Die Begegnung, die diese Frauen haben, könnte sie ja dazu verleiten und sagen, ja, das ist alles gut. So muss es sein. Nein, das ist es nicht. Selbst wenn dir eine noch so überredende Persönlichkeit begegnet oder jemand, der dir noch so sympathisch ist und so glaubwürdig von Jesus redet, das Entscheidende ist der Hinweis auf die Schrift, auf das, was geschrieben steht, auf das, was Jesus gesagt hat. Darin wird das Zeugnis glaubwürdig. Und darum ist das, was die Boten, diese Boten Gottes, diese Engel sagen, auch so wichtig, weil sie die Schrift bezeugen. Und das ist dann letztlich das, was diese Frauen auch anspricht und was auch in deinem Leben dann den Widerklang geben darf und soll und muss. Da erinnerten sie sich, dass er das gesagt hatte, nämlich Jesus. Da erinnerten sie sich, dass Jesus ihnen genau das gesagt hat. Von daher ist es nie verkehrt, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, weil das sein wird, wo auch das Zeugnis von Menschen anknüpft, um es in deinem Herzen zum Klingen zu bringen. Sie liefen schnell zurück zu den anderen 11 Jüngern und allen anderen und berichteten, was geschehen war. Und jetzt erst zählt Lukas die Zeuginnen auf. Die Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, und mehrere andere. Und jetzt kommt's. Sie erzählten den Aposteln, die Apostel, das sind die 11 Jünger, die dann die Verantwortung dafür tragen, dass wir das Neue Testament haben. Das heißt, das sind dann die in besonderer Weise bestätigten und ausgesuchten Zeugen, die wir bis heute haben. und die sie in alle Ewigkeit bleiben werden. Diesen erzählten sie dann ihr Zeugnis. Aber für sie klang die Geschichte völlig unsinnig. Deshalb glaubten sie ihnen nicht. Zu viel Trauer, zu wenig Schlaf, was auch immer diese Frauen da bewogen hat, nicht glaubwürdig. Ja, das ist die Ostergeschichte. Ich sag mal so, sowas kann man sich nicht ausdenken. Wenn man glaubwürdig ein Ereignis berichtet, dann sucht man sich doch etwas aus, was so von Anfang an total überzeugt, so, ja, wo du, aber da berichtest du doch nicht von den Misserfolgen. Aber die Bibel tut das. Denn, und daran wird sich Lukas vielleicht in diesem Zusammenhang erinnern, als er mit Paulus unterwegs war. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz, Jesus, den Bericht und die Berichte über ihn, wir haben diesen Schatz nur in irdenen Gefäßen. Was meint er damit? Mit diesen irdenen Gefäßen. Dich und mich meint er damit. Wir haben diesen Schatz, dieses kostbare Zeugnis, dass Jesus lebt, dass er von den Toten auferstanden ist, nur in irdenen Gefäßen. Durch unvollkommene Menschen wie dich und mich. Durch unvollkommene Menschen wie Petrus und Johannes und Thomas und Lukas. Diesen Schatz des Zeugnisses haben wir nur in irdischen Gefäßen. Und darum wird Lukas nicht müde, diese Zeugnisse aufzuzeigen. Hier sind es die Frauen, die in der damaligen Gesellschaft nicht unbedingt in der ersten Reihe standen von Glaubwürdigkeit. Aber einer lässt sich davon anstecken. Petrus lief trotzdem zum Grab, um nachzusehen. Dort angekommen, beugte er sich vor, um einen Blick hineinzuwerfen und sah die leeren Leinentücher. Dann ging er weg und fragte sich verwundert, was geschehen war. Lukas berichtet weiter von dem Zeugnis der Auferstehung. Er erzählt uns von zwei Leuten, zwei aus dem erweiterten Schülerkreis, dem erweiterten Jüngerkreis. Einer wird sogar mit Namen benannt, Kleopas, die eine Begegnung mit Jesus unterwegs nach Emmaus haben. Das Entscheidende dieser Begegnung wird aber sein, dass ihnen die Heiligen Schriften ins Herz gesprochen sind. Wieder geht es um das Zeugnis der Schrift. Und es wird noch zu einer weiteren Begegnung kommen, dass als diese Jünger zurückkommen und ganz begeistert von ihrer Erfahrung berichten, dass Jesus selbst in der Mitte der Apostel und in der Mitte der Jünger auftaucht und ihnen den Friedensgruß zuspricht. Und wieder begegnen sie dieser Erscheinung mit Misstrauen und Unglauben. Sie denken, sie sehen einen Geist. Und das, was Jesus ihnen an dieser Stelle sagt, ist wieder der Hinweis auf die Bibel, auf die Schriften. Sie sind es, die von Jesus zeugen. Wir haben diesen Schatz des Zeugnisses der Auferstehung nur in irdenen Gefäßen. Nur du und ich, wir können es weitersagen. Aber wir sind auch dazu berufen, das zu tun. Dieses Zeugnis weiterzutragen. Es ist unsere Glaubwürdigkeit, auf die Jesus baut, wenn er sagt, ihr seid meine Zeugen. Und die Kraft dazu, die gibt er ihnen selbst, indem er sie mit seinem Heiligen Geist begabt. Das ist das, wo Lukas seinen Schwerpunkt dann legt, wenn er in der Apostelgeschichte genau mit dieser Verheißung beginnt, dass Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Nur Gott kann es sich leisten, mit unvollkommenen Menschen sein Reich zu bauen. Aber das tut er. Dazu braucht er dich und mich. Wir dürfen seine Zeugen sein. Und lass dich darauf ein. Denn Jesus hat gewaltige Verheißungen gegeben. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und es wird Gewaltiges berichtet von dem, was durch das geschieht, wenn von Jesus gesprochen wird. Und wo immer Menschen zusammen sind und Jesus einladen, wo zwei oder drei von euch in meinem Namen zusammen sind, was geschieht dort? Jesus sagt, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Und was ist das anderes als Osterzeugnis? Jesus lebt, Jesus ist auferstanden, Jesus ist da. Wir beten. Jesus, wir preisen dich einfach dafür, dass du dich nicht unbezeugt lässt, sondern dass du wirklich in unsere Mitte kommst und überall dort, wo wir vertrauensvoll und respektvoll von dir sprechen, da wirst du dich als der Lebendige erweisen. Darum gib uns Mut, immer wieder das auch zu erzählen, was wir mit dir erlebt haben. Und wir lassen uns nicht klein machen, dass das zu wenig ist, was wir mit dir erlebt haben, sondern wir wissen, wenn du das bestätigst, dann geschehen große Dinge und dann werden Menschen ermutigt, an dich zu glauben. Und wir können uns gar nicht vorstellen, dass du unser Zeugnis dazu gebrauchst. Lass uns diese Erfahrung machen und wir wollen das bitten an diesem Tag, Herr, in einer ganz besonderen Weise und in diese Situation hinein, in der wir heute leben, dass du dich bezeugst als die Quelle aller lebendigen Hoffnung. Du lebst und wir preisen dich. Amen.